Hallöchen, schön, dass du hier bist. Wir veröffentlichen hier in den nächsten Wochen ein paar ausgewählte Folgen. Wenn du 300 weitere Fälle hören möchtest, dann komm doch gerne rüber zu Podimo.
Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
Hallöchen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren.
Und ich bin Stefanie.
Hallo Stefanie.
Hallo Maren. Heute ist ein ganz besonderer Mittwoch, nämlich der Mittwoch vor der Bundestagswahl.
Absolut, ja.
Und das ist ein Thema, was uns in den letzten Wochen wirklich sehr beschäftigt hat. Nicht nur Politik in Deutschland, auch die globale Politik, aber natürlich müssen wir jetzt auf Deutschland gucken. Und es ist uns einfach ein Herzensanliegen, eine Herzensangelegenheit, euch nochmal mitzugeben, wenn ihr vielleicht noch unsicher seid, dann geht auf jeden Fall bitte wählen.
Ja, also ich glaube, nicht wählen zu gehen ist das Fatalste, was man jetzt machen könnte. Wir alle sind auf die Demokratie irgendwie angewiesen und ich glaube, niemand von uns möchte dieses Privileg verlieren. Und daher, wie gesagt, unser Aufruf dazu, wenn ihr nicht schon Briefwahl gemacht habt oder vorab die Möglichkeit habt, irgendwo wählen zu gehen, dass ihr am Sonntag, dem 23. Februar auf jeden Fall irgendwann bis 18 Uhr in euer Wahllokal geht und dort ein Kreuz setzt.
Ja, und wenn ihr euch noch nicht sicher seid, welche Partei ihr wählen könnt, dann gibt es da zwei Angebote, mit denen man das ja relativ leicht und innerhalb weniger Zeit rausfinden kann. Es gibt nämlich den Wahlomaten und den Realomaten.
Genau, und das beides sind Internetseiten, die wir euch gerne auch nochmal in den Shownotes verlinken können, auf denen ihr nicht nur anhand dessen, was die Parteien tatsächlich in ihrem Wahlprogramm versprechen, entscheiden könnt oder rausfinden könnt, mit welcher Partei ihr am ehesten übereinstimmt, sondern beim Realomaten ist es auch tatsächlich so, dass alle Parteien, die in der letzten Legislaturperiode im Bundestag saßen, ja wirklich viele Versprechen gemacht haben. Und auf diesen Versprechen, auf der Basis dessen, haben wir sie ja auch das letzte Mal gewählt. Was ist allerdings von diesen Versprechen übrig geblieben und wie haben diese Parteien wirklich gewählt? Das hat sich der Realomat auch gefragt und so schaut dieses Programm eben darauf, was nicht die Wahlversprechen sind, sondern sie gleichen tatsächliche Abstimmungsverhalten der Fraktionen und Gruppen zu aktuellen politischen Themen mit der persönlichen Position ab. Und die Grundlage dafür sind zum Beispiel Anträge oder Gesetzesentwürfe im Bundestag. Das heißt, da kann man nochmal ganz real nachchecken, haben sie auch sich wirklich für das eingesetzt, wofür ich wollte, dass diese Partei sich einsetzt. Und ja, ich würde sagen, diese Wahlperiode ist es nochmal wichtiger denn je, auch tatsächlich demokratisch zu wählen und sich noch ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen, wen man wo wählt.
Ja, ich würde sagen, das war's jetzt mit unserem Public Service Announcement.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch dazu positionieren, überhaupt wählen zu gehen, denn ich finde, wir haben jede Woche so viele Zuhörer und Zuhörerinnen und deswegen wäre es fatal, wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten.
Ja, und jetzt kommen wir natürlich zum eigentlichen Teil unseres Podcasts. Wir reden natürlich über einen wahren Kriminalfall. Und du hast mir schon erzählt, beziehungsweise mich panisch gefragt, ob wir diesen Fall schon hatten. Wer es nicht mitbekommen hat, bei Kaltblütig, unserem anderen Podcast, hatten wir letztens den Fall, dass du... Entschuldigung,
ja.
Ich finde es immer noch lustig.
Ja, es ist auch traumatisch. Also für mich ist es nicht traumatisierend, weil das ist nicht traumatisierend, aber es hat mich jetzt doch nachhaltig geprägt.
Verunsichert. Ganz offensichtlich. Ja. Du hattest nämlich einen Fall recherchiert, den du 3 Jahre vorher schon mal gemacht hast. Und zwar gab es da jetzt deutlich mehr Infos und wir haben euch auch abstimmen lassen. Und es ist ganz klar dafür gestimmt worden, dass du den Fall nochmal machen sollst, aber quasi als Neuauflage. Aber ich glaube, jetzt guckst du jedes Mal 12 Mal nach vorher, ob wir diesen Fall schon hatten. Ich meine, wir sind jetzt fast 5 Jahre dabei, oder?
Ja.
Also klar, da haben wir sehr, sehr viele Fälle behandelt. Wir sind jetzt bei Folge 251.
Das ist Wahnsinn, oder?
Das ist wirklich Wahnsinn.
Also ich finde übrigens, wenn wir bei insgesamt 500 Folgen mit beiden Podcasts zusammen sind, dann müssen wir dringend irgendwas Legendäres machen.
Also das dauert halt nicht mehr lang, ne?
Ja, ich weiß.
Was willst du machen? Blank ziehen auf dem Notgeri-Kreisel?
Vielleicht, mal gucken.
Ja, jedenfalls, den Fall hast du mir deshalb schon gesagt, also welchen du heute machst. Und ich habe bestätigt, ich kennen den zwar, aber wir haben den hier noch nicht gehabt.
Ja, ich habe wirklich, bevor ich dich gefragt habe, bestimmt eine Dreiviertelstunde durch unsere ganzen Fälle durchgeguckt, weil manchmal ändern wir ja auch Namen und manchmal gibt es dann zwar in den Beschreibungen irgendwie was, aber dieser Fall kam mir dann doch so bekannt vor und ich weiß jetzt auch warum, aber wir hatten ihn halt bisher noch nicht im Podcast, deswegen möchte ich das heute nachholen. Und die Frage vorab, die hat quasi ja indirekt was mit dem Fall heute zu tun. Und da an der Stelle, du bist ja so jemand, du trinkst ja eigentlich nie oder wirklich sehr selten. Du kannst es an einer Hand abzählen, wie häufig du im Jahr Alkohol trinkst. Und du bist halt auch oft die Fahrerin. Du hast ja auch dein eigenes Auto. Ich nenne dich ja auch liebevoll immer mal wieder meine private Uber-Fahrerin. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt zum Beispiel mit Freunden, vielleicht auch Freunden deines Partners irgendwo unterwegs, feiern oder irgendwo was trinken und vielleicht kann er an diesem Abend nicht mitkommen oder er möchte noch länger dort bleiben. Es kommt auf jeden Fall zu der Situation, dass du nach Hause möchtest und vielleicht sind da auch noch andere Personen, die an diesem Abend nach Hause möchten und du lässt dich breitschlagen und sagst, hey, ich bringe euch nach Hause, damit ich weiß, ihr seid sicher. Ich gehe davon aus, du würdest wahrscheinlich sagen, dass du zustimmst, diese Person nach Hause zu bringen, weil du ihnen vertraust. Was würdest du zum Beispiel machen, wenn es alles nur männliche Freunde von deinem Partner sind?
Also wenn ich die kenne also und auch das Freunde sind von meinem Partner, dann würde ich mir da jetzt keine Gedanken machen.
Also du würdest sagen, du vertraust diesen Personen und du würdest dich da in jedem Fall sicher fühlen?
Also erstmal ja, wenn es keinen Anlass für was anderes gibt.
Okay, ja, dann ist das ja schon mal eine kurze Stimmungsabfrage von dir gewesen. Ich glaube, warum ich das gefragt habe, wird jetzt im Laufe des Falles klar. In unserem heutigen Fall bleiben wir mal wieder in Deutschland und gehen etwas mehr als 10 Jahre in die Vergangenheit. Wir schauen in der Folge heute auf einen Fall, in dem es um Freundschaft, fatales Vertrauen und einen Täter geht, dem von einem auf den anderen Moment die Sicherungen durchgebrannt zu sein scheinen. Vorab, einige dieser Namen habe ich in dem Fall geändert oder ergänzt. Es ist der Pfingstsamstag 2014 gegen 5.30 Uhr in der Früh. Elke K. steht an diesem Morgen noch vor dem Rest ihrer Familie auf, weil es für sie zur Arbeit gehen soll. Leise macht sie sich fertig und stellt dann fest, dass ihr Auto nicht wie gewohnt auf dem Parkplatz steht. Sie wirft dann schnell einen Blick in das Zimmer ihrer ältesten Tochter Jasmin, die mit dem Wagen in der Nacht noch unterwegs war. Doch das Bett ist leer und sowohl von der 19-Jährigen als auch von dem Auto fehlt jetzt jede Spur. Sofort macht sich ein ungutes Gefühl in ihr breit, denn Jasmin weiß, dass sie den Wagen an diesem Morgen braucht. Jasmin ist grundsätzlich zuverlässig, sie hält sich auch an Absprachen und wenn irgendwas mal passieren würde, dann würde sie sich sicher melden. Sie checkt daher ihr Handy, doch sie hat weder eine Nachricht noch einen verpassten Anruf. Dass ihre Tochter um diese Uhrzeit noch unterwegs ist, das bezweifelt Elke. Jasmin müsste schon lange vom Feiern zurück sein. Und auch den Gedanken, dass sie in dieser Nacht irgendwo anders untergekommen ist, bei jemandem übernachtet hat, den verwirft sie recht schnell wieder, denn wie gesagt, ihre Tochter weiß, dass sie das Auto braucht. Auf den Versuch, Jasmin wiederum zu erreichen, reagiert ihre Tochter nicht. Nicht auf die Anrufe und auch nicht auf die SMS, die sie ihr sendet. Elke wartet noch ein bisschen ab, bevor sie gut 2 Stunden später gegen 7:30 den Notruf wählt und ihre Tochter vermisst meldet. Sie schildert ihr ungewöhnliches Verhalten und obwohl Jasmin schon volljährig ist, nimmt man sich ihrem Verschwinden sofort an. Insbesondere prüft die Polizei in Borna, die den Fall nun übernimmt, ob es in dieser Nacht wohl möglich zu einem Unfall oder irgendwas Ähnlichem gekommen ist, weshalb die Tochter sich jetzt bisher noch nicht hat melden können. Auch die Frage, ob sie wohlmöglich einfach bei jemandem übernachtet haben könnte, soll jetzt in diesem Zuge geklärt werden. Weder für die eine noch für die andere Annahme gibt es zunächst Hinweise und so versucht die Polizei mit Hilfe der Familie und auch den Freunden von Jasmin ihre letzten Stunden und ihre Bewegungen zu rekonstruieren. Außerdem verschaffen sie sich im gleichen Zuge auch ein generelles Bild der vermissten 19-Jährigen. Jasmin wird von ihren Eltern liebevoll als ihr Weihnachtsengel beschrieben, da sie an Weihnachten 1994 geboren ist. Sie ist das erste Kind der Familie K. und sie hätten damals kaum glücklicher sein können. In einem Interview beschreibt Elke ihre Tochter als das schönste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Doch nicht nur von ihren Eltern wird Jasmin heiß und innig geliebt, auch bei Freunden und Bekannten ist sie sehr beliebt. Sie hat einen großen Freundeskreis und ist seit einiger Zeit in einer festen Beziehung mit ihrem Freund Peter. Jasmin wird als eine fröhliche, offene und zuverlässige Person beschrieben, die viel lacht und das Leben liebt. Mit ihren 19 Jahren hat sie bereits eine vielversprechende Zukunft vor sich. Nach ihrem Realschulabschluss beginnt sie direkt mit der Ausbildung zur Orthoptistin. Sie ist somit zuständig für die Prävention, Diagnose und auch die Therapie von zum Beispiel Schielerkrankungen, Sehschwächen, Augenzittern und Augenbewegsstörungen und das bei Alt und Jung. Es ist für sie offenbar nicht nur ein Job, sondern vielmehr eine Berufung. Denn auch Jasmin trägt seit ihrer Kindheit eine Brille und ist schon früh zu Spezialisten gegangen. Mit der Zeit hat sie die Brille zu einer Art Markenzeichen gemacht und es geliebt, für ihre bunten Brillen bekannt zu sein. Die Ausbildung macht sie seit Beginn an in Gießen und das liegt rund 330 Kilometer von ihrer Heimat entfernt. Nur etwa alle zwei Wochen kommt sie daher am Wochenende zurück, um dann ihre Familie und die Freunde zu sehen, so eben auch an diesem Pfingstwochenende. Jasmin geht gerne tanzen und feiern, wenn sie da ist. Ich meine, wer tut das in dem Alter in der Regel nicht gerne? Und deshalb ist sie an den Wochenenden eben auch häufig in den Diskotheken in der Umgebung unterwegs. So auch an diesem Freitag, an dem im rund 11 Kilometer entfernten Frauendorf in der Disco Blue eine Color Beach Party stattfindet. Normalerweise gehen Jasmin und Peter am liebsten gemeinsam feiern, doch weil ihr Freund an diesem Samstag ganz früh aufstehen und zur Arbeit gehen muss, will er diese Party einmal aussetzen. Jasmin ist jetzt hin und her gerissen. Soll sie auch zu Hause bleiben oder soll sie doch mitgehen? Weil sie sich nicht entscheiden kann oder will, soll das Streichholz entscheiden. Und so zieht Peter und bestimmt damit, dass sie diesen Abend gemeinsam mit den Freunden losziehen wird. Jasmin bleibt an diesem Abend nüchtern und fährt mit diesem besagten Auto von ihrer Mutter, einem Skoda Fabia, und weil sie am liebsten in Begleitung fährt, sie scheint den Führerschein jetzt noch nicht so ewig zu haben, vor allem nachts möchte sie dann nicht alleine sein, nimmt Jasmin an diesem Abend auch Erik und Sebastian mit, und zwar sind das zwei Kumpels aus dem Freundeskreis. Beide sind mit ihren 23 Jahren bereits etwas älter als Jasmin, doch trotzdem verstehen sich alle blendend. Die Stimmung auf dem Weg zur Disco und auch auf der Party selbst scheint ausgelassen. Die Party an sich ist auch gut besucht, zu elektronischer Musik wird getanzt, getrunken und es werden Fotos geschossen. Da habe ich mich direkt an diese Nightlife oder wie auch immer Partyfotografen von früher zurückerinnert, wo wirklich immer in der Nacht mit voller Überzeugung wunderschöne Fotos entstanden sind und man dann am nächsten Tag in diese Galerie gegangen ist und gedacht hat, was zur Hölle. Was jetzt aber noch keiner ahnt, diese Fotos können tatsächlich später in diesem Fall noch von Bedeutung sein. Um etwa 3 Uhr in der Nacht schreibt Jasmin ihrem Freund, obwohl der wahrscheinlich schon lange schläft, noch eine SMS. Darin schreibt sie: Schatz, ohne dich ist es langweilig. Sie hat genug gefeiert und will eigentlich nur noch nach Hause. Das teilt sie dann auch den beiden Freunden mit und rund 20 Minuten später sitzen die drei dann auch schon in dem kleinen Skoda Fabia. Das erste Ziel nach der Disco ist Otterwisch, eine kleine Gemeinde von Leipzig, wo Erik wohnt. Das sind etwas mehr als 20 Kilometer, die die drei nun noch gemeinsam fahren, bevor Erik gegen kurz vor 4 an diesem Morgen aussteigt. Er bedankt sich noch für den Abend und auch das Fahren, dann verabschiedet er sich und verschwindet im Haus. Sebastian wechselt dann von hinten auf den Beifahrersitz, während Jasmin schon eine SMS an Erik, der ja gerade erst gegangen ist, in ihr Handy tippt. Wie fandest du's, will sie von ihm wissen, worauf er nur kurz mit einem Mega antwortet. Nächster Halt soll dann Sebastians Zuhause sein. Der wohnt wiederum 13 Kilometer von Erik entfernt, aber nur 2 Kilometer von Jasmins Elternhaus. Das ist also die kürzeste Strecke, die sie dann alleine fahren müsste. Unterwegs bittet Sebastian sie dann vermutlich kurz anzuhalten und sagt, er müsse dringend pinkeln. Diese Gelegenheit nutzt Jasmin, um 2 weitere SMS zu schreiben. Eine geht an Erik, um die Konversation nochmal fortzusetzen. Da schreibt sie nämlich: Das freut mich, Sonntag wird genauso genial, womit sie auf ein Vereinsfest anspielt, das an diesem Sonntag eben in der Gemeinde stattfinden soll. Eine zweite Nachricht geht dann noch an ihren Freund Peter. Zu diesem Zeitpunkt ist es etwa 4:11 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt können die Beamten soweit auch alles durch Zeugenaussagen, aber auch durch die erste Auswertung ihrer Handydaten sagen, was sich eben an diesem Abend abgespielt hat oder wie und wann sich was abgespielt hat. Dennoch ist nun auch klar, sie hat ihr Handy das letzte Mal gegen 4.52 Uhr benutzt und ist danach nie nach Hause gekommen.
Ja, aber Moment, ist denn der Sebastian nach Hause gekommen?
Ja, also bis zu diesem Zeitpunkt haben sie mit den Zeugen bisher sprechen können. Also sie haben bisher mit Erik sprechen können, mit Sebastian noch nicht. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ah. Das wird ja interessant, sagen wir es mal so.
Okay.
Ja, es werden jetzt Suchstaffeln mit Hundeführern eingesetzt und auch ein Hubschrauber der Polizei kreist über dem Wohnort und der Strecke, die sie jetzt zuletzt gefahren sein muss. Trotzdem fehlt erst einmal weiterhin jede Spur von ihr, aber auch von dem Auto. Besonders die Aussagen von Erik und Sebastian zu diesem Abend und dem weiteren Verlauf sind natürlich für die Ermittler jetzt von Interesse. Und wie bereits gesagt, die Aussage von Erik kann sehr schnell, umfangreich und auch ohne Vorkommnisse nur wenige Stunden nach der Vermisstmeldung aufgenommen werden, weshalb sie jetzt auch schon zu diesem Kenntnisstand gekommen sind. Und damit liefert er schon mal ja erste Ansatzpunkte. Da er aber faktisch nicht die letzte Person war, die mit Jasmin unterwegs gewesen ist, hoffen die Beamten natürlich, von Sebastian noch mehr erfahren zu können. Doch bei ihm stellt sich das Ganze etwas schwieriger dar, so würde ich es jetzt erstmal beschreiben. Denn als die Beamten gegen 9 Uhr an diesem Morgen bei ihm klingeln, öffnet nicht er, sondern seine demente Oma die Tür. Sie führt die Beamten in das Wohnzimmer und sagt, ihrem Enkel ging es gerade nicht so gut. Die Oma, nur so als kleine Anmerkung, soll wohl in einer Wohnung in dem Wohnhaus wohnen. Ich habe jetzt das so verstanden, dass da einfach mehrere Generationen wohnen, aber jeder schon seine eigene Wohnung hat. Ja, und tatsächlich in diesem Wohnzimmer angekommen, sehen sie dann Sebastian, der gar nicht mal so gut aussieht. Also er liegt nur mit einer kurzen Hose bekleidet und offenbar vor Schmerz gekrümmt auf dem Boden. Wie gesagt, die Oma sagt, er hat Rückenschmerzen. Er krabbelt laut Aussage einer Beamtin wie ein Baby rum. Und richtig bei sich zu sein, scheint er in diesem Moment wohl auch nicht. Dann fällt ihr Blick auf den Scherbenhaufen einer zertrümmerten Bong, also einer Wasserpfeife, aus der man Gras rauchen kann. Und sowohl an den Händen als auch an den Knien habe Sebastian in diesem Moment so kleinere Schnittwunden gehabt, weil er eben da durchgekrabbelt ist. Im Rest des Hauses, in einigen der anderen Zimmer verteilt, finden sich dann auch Reste des Rauschmittels, also vom Gras, ebenso wie leere Blister von Schlaftabletten. Eine verwertbare Aussage bekommen sie in diesem Augenblick zumindest vorerst natürlich nicht. Das müssen sich die Beamten dann auch gestehen und lassen Sebastian dann auch erst einmal von einem Notarzt ins Krankenhaus bringen. Dort soll er dann weiter untersucht werden, was sich auch dort wiederum nicht als sonderlich einfach gestaltet. Denn er redet schon auf der Fahrt dorthin, aber auch vor Ort ziemlich wirres Zeug. Er widerspricht sich selbst. Er sagt zum Beispiel auf die Frage, ob er Jasmin kenne. Nee, die kenne ich gar nicht. Er ist aufbrausend und aggressiv. Er reißt sich in einem Moment sogar die Infusion, die man ihm gelegt hat, aus dem Arm, bevor er türmt und das Krankenhaus dann verlassen möchte. Doch er kommt nicht weit, weil eine Beamtin mit einem Pfefferspray zur Stelle ist und ihn dann quasi an der Tür stoppen kann damit. Dann wird er erstmal in Handschellen gelegt und wird später dann aber auch noch aufgrund seines aggressiven Verhaltens am Bett fixiert.
Was für ein Film.
I know.
Also stell dir vor, du bist Streifenpolizist oder Ermittler von einer Kripo, kommst dahin, willst einfach nur eine Zeugenvernehmung durchführen und dann siehst du das.
Mhm.
Also wieder ein erwachsener Mann auf dem Boden krabbelt und also das ist ja eine 1A-Psychose, die er sich da geschossen hat.
Ja und nein. Also laut eigener Aussage, zumindest zwischenzeitiger Aussage, ob man das jetzt für bare Münze nehmen kann, sei dahingestellt. Sagt er aber selbst, er habe in der Nacht verschiedenste Drogen genommen. Und auch die Ärzte, die halten das jetzt natürlich nicht für sonderlich unwahrscheinlich bei diesem Verhalten. Und ein Drogenschnelltest schlägt auch sofort positiv auf Marihuana, Opiate und auch Kokain an. Also ein richtiger Cocktail. Ich würde sagen, wenn es irgendwie eine Psychose oder eine schizophrene Episode ist, dann definitiv durch Drogen induziert. Und es dauert dann auch ein paar Stunden, bis Sebastian wieder langsam so ein bisschen runterkommt und auch klarer wird, klarer sprechen kann. Er berichtet dann in diesem Zuge den Ärzten auch offen von seinem Cannabiskonsum, den er quasi angefangen hätte, um seine vorherige Crystal-Meth-Abhängigkeit quasi zu behandeln. Und er berichtet auch davon, dass er glaubt, man habe ihn in dieser Disco K.O.-Tropfen in das Glas gemischt. Er will nämlich ein Getränk angenommen haben, nach welchem er sich dann komisch und so ja, müde gefühlt habe. Beweisen kann er das aber natürlich nicht. Und auch seine weiteren Aussagen sind somit erstmal für die Polizei nicht interessant. Er will sich nämlich laut eigener Aussage auch an einiges von diesem Abend gar nicht mehr erinnern. Am Samstagabend dann, also wirklich nach quasi dem ganzen Tag, wird er dann aber schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen und geht nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt fehlt weiterhin jede Spur von Jasmin. Also wenn sie jetzt freiwillig irgendwie später nach Hause gekommen wäre, dann hätte sie sich spätestens jetzt schon gemeldet, aber das ist nicht der Fall. Auf Facebook wurde indes bereits eine Gruppe gegründet, in der Informationen ausgetauscht und auch private Suchaktionen geplant werden. Die Mitgliederzahl wächst entsprechend ihrer Beliebtheit, vor allem in der Umgebung, ziemlich schnell. Die Beiträge werden geteilt, aber auch die Presse berichtet schon an diesem Tag über diesen Fall. Und es dauert daher auch nicht lange, bis die halbe Region von ihrem Verschwinden erfahren hat. Ein großes Rätsel, das nach diesen ersten Bemühungen aber bleibt, ist, dass nicht nur Jasmin weg ist, sondern ja auch das Auto. Klar könnte sie jetzt damit irgendwo anders hingefahren sein, doch das erscheint niemandem in diesem Kontext irgendwie logisch. Und es gibt eben auch keine weiteren Meldungen über einen Unfall, ein verunfalltes Vehikel, was jetzt irgendwie in eine Werkstatt gebracht wurde, abgeschleppt wurde oder. Und mit jeder Stunde, die verstreicht, sinkt die Wahrscheinlichkeit, sie zu finden und das vor allem lebend. Die Ermittelnden in dem Fall stehen jetzt unter großem Druck und sie suchen ebenso wie die Familie nach Antworten. Sie wollen unbedingt Sebastians Aussage aufnehmen und fahren daher noch in derselben Nacht gegen etwa 0 Uhr zu ihm. Also da sind wohl auch die Suchmaßnahmen noch im vollen Gange. Und jetzt, wo er ja auch offiziell aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wirkt er auch auf sie wie ein normaler junger Mann, mit dem man sprechen kann. Er berichtet einmal ganz kurz von der Party, aber auch von der Heimfahrt und gibt an, dass Jasmin ihn nachts abgesetzt habe und dann einfach sofort weitergefahren sei. Nichts Besonderes also. Und dann wollen sie sich eigentlich schon aus dem Staub machen, aber dann kommt eine Aussage von Sebastian, die sie dann doch irgendwie stutzig macht. Und zwar wünscht er ihnen weiterhin viel Spaß bei der Suche. Irritiert, aber auch sehr bestimmt, weisen sie ihn beide darauf hin, dass es keinesfalls lustig oder in irgendeiner Weise spaßig sei, nach einer vermissten Person zu suchen. Kleinlaut gibt Sebastian zu verstehen, dass er das so nicht gemeint habe und dennoch hinterlässt diese Aussage bei den Beamten natürlich ein gewisses Geschmäckle. In der Nacht gehen die Suchmaßnahmen dann auch zumindest im reduzierten Umfang weiter, werden dann aber besonders an dem Sonntag noch einmal hochgefahren. Auch private Suchtrupps sind in Absprache mit der Polizei im Einsatz. Wie gesagt, da ist eine große Gruppe an Leuten, die sich ebenfalls fragt, wo Jasmin ist und ob es ihr gut geht. Und zu diesem Zeitpunkt ist es zwar erst Anfang Juni, genauer gesagt der 8. Juni, dennoch klettern die Temperaturen an diesem Tag schon auf über 30 Grad hoch. Gegen 12 Uhr am Mittag gibt es dann eine Meldung. Zwei Leute aus diesem privaten Suchtrupp, die finden am Rande eines Waldstücks, keine 3 Kilometer von Jasmins Elternhaus entfernt, den gesuchten Skoda Fabia. Dieser steht so halb in einem Weizenfeld, so ein bisschen schräg, der scheint eingesunken zu sein. Und zwar aufgrund dessen, dass ja, ein paar Meter entfernt nur so ein Weiher ist und das ganze Ufer eben wohl sehr matschig war. Und selbst wenn sie jetzt nicht aktiv nach Jasmin oder dem Wagen gesucht hätten, dann wäre diese Szene mit diesem Auto in diesem Weizenfeld wohl jedem merkwürdig vorgekommen. Sie schauen jetzt natürlich erstmal von außen in das Auto. Vielleicht schläft sie ja da, vielleicht geht's ihr nicht gut, who knows. Doch Jasmin ist nicht zu sehen. Der Wagen scheint aber trotzdem unverschlossen zu sein. Und so wagen die beiden auch einen vorsichtigen Blick in den Kofferraum. Und darin liegend finden sie die Leiche einer jungen Frau und alarmieren sofort die Polizei. Zwar vermutet man an dieser Stelle natürlich recht schnell, dass es sich um Jasmin handelt, bestätigt wird das aber erst später. was die Polizei jedoch schon direkt bei der ersten Pressekonferenz ohne jeden Zweifel sagen kann, die junge Frau ist das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Im Bereich des Halses gibt es nämlich klare Strangmarken und auch der lederne Gurt einer Handtasche ist noch immer um ihren Hals gebunden. Die spätere Obduktion kann dann auch nicht nur die Identität der 19-Jährigen bestätigen, sondern findet außerdem noch eindeutige Hinweise auf ein Sexualdelikt sowie weitere Verletzungen. Dazu aber gleich mehr. Mit der Nachricht von Jasmins Tod bricht für ihre Familie natürlich eine Welt zusammen. Die weiteren Erkenntnisse im Laufe des Falles, die machen es dann aber nur noch unfassbarer für sie. Jasmins Vater muss nach einem Zusammenbruch mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden, aber so richtig realisieren, dass ihre älteste Tochter nie wieder zu ihnen zurückkommen würde, das kann die Familie in dieser Zeit noch nicht. Sehr wichtig und ihnen vor allem bewusst ist zu diesem Zeitpunkt aber auch, dass der Täter oder die Täter in dem Fall gefunden werden müssen. Denn auch wenn es in diesem Moment jetzt keinen direkten Hinweis auf mehr als nur einen Täter gibt, ist das zu diesem Zeitpunkt aber ebenso wenig auszuschließen. Und um das, aber natürlich auch viel mehr darüber hinaus herauszufinden, leisten die Einsatzkräfte am Fundort nun intensive Arbeit. Schnell ist ihnen bei der Lage des Ortes klar, der Täter hat mit größter Wahrscheinlichkeit Ortskenntnisse. Also da würde man sich nicht einfach so hin verirren und der Platz, wo er quasi zum Stehen gekommen ist mit diesem Wagen, der ist schon mal gar nicht einfach so zu finden. Da musste er ein paar Mal um dieses kleine Waldstück rum und einmal um das Feld. Und auch dieser Weiher ist jetzt nicht von außen einfach so einsehbar. Und aufgrund dieser ringsum ja stehenden Bäume von dem Wald wurde der Wagen im Übrigen auch nicht von dem Hubschrauber gesehen. Denn das hätte man ja vielleicht schon ein bisschen eher checken können. Der Fahrtweg von der Straße bis hin zum Abstellort ist auch durch die Reifenspuren klar nachvollziehbar. Also Sie können quasi von A bis Z jetzt an dieser Stelle sehen, wo ist dieser Wagen von der Straße abgekommen. Und das deutet auch darauf hin, dass man wohl möglich geplant hat, den Wagen in diesem Weiher zu versenken. Da der Boden davor aber eben so weich war, hat sich der Wagen festgefahren und wurde infolgedessen dann einfach dort stehen gelassen. Auffällig ist, dass der Wagen nicht nur wenige Kilometer von Jasmins, sondern auch wenige hundert Meter von Sebastians Haus entfernt gefunden wurde und dass er natürlich auch die letzte Person zu sein scheint, die Jasmin noch lebend gesehen hat. Außerdem wird dann ein Spürhund der Polizei eingesetzt, der eine duplizierte Großspur von diesem Kofferraum bis hin zu seiner Adresse verfolgen kann. Also ich weiß nicht, wie man das genau präpariert hat, aber auf jeden Fall ist der Hund von diesem Fundort, Abstellort des Wagens, straight zu seiner Wohnadresse gelaufen. Ob das wohl ein Zufall ist? Die Ermittelnden glauben nicht daran und so erlässt die Oberstaatsanwältin noch am selben Tag Haftbefehl gegen ihn. Sebastian wird gegen 17.30 Uhr, also vorerst, festgenommen. Einige dieser Indizien sprechen schon jetzt für ihn als potenziellen Täter. Handfeste Beweise gilt es allerdings noch zu finden. Sebastian, der ist auch zu Hause und lässt sich auch widerstandslos mitnehmen. Die Tat gesteht er jedoch nicht. Er bleibt bei seiner vorherigen Aussage. Sie habe ihn an diesem Abend dort abgesetzt und sei dann weitergefahren. Vor allem die Lokalpresse, die nimmt diesen Fall nun wirklich intensiv in ihre Berichterstattung auf und so gelangen natürlich auch immer weitere Details an die Öffentlichkeit, sodass bald sehr, sehr viele Leute bei diesen Ermittlungen quasi live mitfiebern. Während das Auto mit der Leiche bereits abtransportiert ist und Sebastian festgenommen wurde, geht die Arbeit für die Ermittelnden am Fundort selbst aber weiter. Es gilt, spurenschonend zu arbeiten und möglichst jedes noch so kleine Detail zu finden und zu sichern. Dass der Wagen nicht im Weiher versenkt werden konnte, ist daher natürlich ein ziemlich großes Glück, auch für die Kriminaltechniker. Und an diesem Tag gilt es jetzt nur noch, Reifenspuren, aber auch Proben von dem Boden zu nehmen, sowie von dem Weizen und auch den Blättern aus dem Wald, die da drumherum stehen. Ebenso wird die nähere Umgebung abgesucht, wobei man eine Wurflänge entfernt, den Autoschlüssel, aber auch einen Schuh von Jasmin finden kann. Hierbei kann man dann auch weitere verschiedenste Hinweise, wie zum Beispiel Anhaftungen aus dem Weizenfeld, die vermutlich im Morgentau an die Windschutzscheibe gekommen sein müssen, als der Wagen durch das Feld gebrettert ist, finden, ebenso wie DNA-Material und weitere daktyloskopische Spuren. Derweil gibt es auch ausführlichere Informationen zur Todesursache und den weiteren Verletzungen an Jasmins Leiche. In der Rechtsmedizin der Uniklinik Leipzig wird festgestellt, dass Jasmin gewürgt und letztlich mit dem Gurt dieser Tasche erdrosselt wurde. Doch bevor sie bereits tot war, hat sie zumindest zwei, vermutlich aber mehrere massive Schläge gegen den Kopf bekommen, wobei es zu Knochenbrüchen, blauen Flecken, Quetschungen und auch so einen kleinen Cuts kam. Also es ist ein bisschen Blut ausgetreten, aber jetzt keine riesen Wunden. Ihr Körper muss außerdem brutal gegen den Sitz in dem Wagen gedrückt und später über den Boden geschliffen worden sein, wobei sie Verletzungen an ihren Armen und auch dem Rücken erlitt. Das histopathologische Gutachten kann später bestätigen, dass Jasmin diese Verletzungen etwa 20 bis 30 Minuten vor ihrem Tod zugefügt wurden und somit schon der Heilungsprozess zumindest im Inneren begonnen hat. Die Polizei geht anhand dieser Information davon aus, dass Jasmin wohlmöglich nach diesem letzten kurzen Halt auf dem Weg zu Sebastians Haus angegriffen wurde. Die Tötung hingegen soll dann erst später vermutlich bei ihm in der Wohnung passiert sein. Jasmin soll sich laut Spurenlage auch wohl gegen diesen Angriff gewehrt haben, also der ja irgendwo im Auto stattgefunden haben. Auch wenn man jetzt keine direkten Abwehrspuren an Sebastians Körper hat feststellen können. Und da wurde er ja direkt an dem Tag, als er ins Krankenhaus wegen dieser Drogensache eingeliefert wurde, schon nachgeschaut, ob er sonst irgendwelche Verletzungen hat. Da hat man sich aber auch seine Knie und seine Hände nochmal ganz genau angeschaut. Aber auch bei der Festnahme hat man natürlich jetzt zwei Tage später nochmal einen genaueren Blick drauf geworfen und da nichts feststellen können, zumindest nichts Nennenswertes. Da ist aber noch der abgerissene Griff dieser Fensterkurbel, um das Fenster eben hoch und runter zu kurbeln, sowie Make-up-Partikel auf der eigenen Jacke von ihr, die man im Auto hat finden können. Beides von diesen Sachen spricht für die Polizei dafür, dass sie offenbar heftig in diesem Wagen noch miteinander gerungen haben. Also es kann sein, dass sie sich vielleicht mit ihren Armen auch gar nicht mit Kratzen oder so noch hat wehren können, weil er sie dann möglicherweise schon überwältigt hatte. Aber dass sie eben im Zuge dessen, dass er ihr wohlmöglich die Jacke über das Gesicht oder den Kopf getan hat, während er sie geschlagen hat, ja, ausgetreten haben muss. Und die Anhaftungen von dem Make-up auf der Jacke, so sagt der Rechtsmediziner, seien wohl auch in der Anordnung, wie man sie auf dem Gesicht finden würde, also wirklich so wie so ein Stempel. Mit den ersten Erkenntnissen, Indizien und Spekulationen konfrontiert, bleibt Sebastian dennoch bei seiner Version. Er hat nichts mit Jasmins Tod zu tun. Sie habe ihn vor dem Haus abgesetzt, sie hätten sich zur Verabschiedung noch kurz umarmt und dann sei sie weitergefahren. Auf die Frage der Beamten, ob er Jasmin hübsch gefunden habe, antwortet er mit einem kurzen Ja, fügt dann aber noch an, dass er keineswegs in sie verliebt gewesen sei, denn die Freundinnen von Kumpels seien ohnehin tabu. An alles von diesem Abend wolle er sich ja, wie er schon vorher angegeben hat, sowieso nicht erinnern. Er habe nämlich bei der Party auch wirklich extrem viel Alkohol getrunken, so sagt er es zumindest aus. Doch entspricht das der Wahrheit oder ist das womöglich nur eine Schutzbehauptung? Das gilt es für die Polizei nun auch zu prüfen. Einige der anderen Disco-Besucher werden somit befragt und die Fotos von der Party werden auch nochmal sehr akribisch gesichtet. Und da fallen gleich mehrere Sachen auf. Und zwar hat er ihnen wohl bei dem ersten Mal, dass sie ihn da gesehen haben, ein Outfit ausgehändigt, was er in der Nacht getragen haben will. Auf diesen Fotos sehen sie jetzt allerdings, da hat er wohl was ganz anderes angehabt. Und das ist schon mal eine erste Erkenntnis. Aber sie sehen ihn jetzt auch auf den meisten Fotos weder im Hintergrund noch aktiv irgendwie jedes Mal ein Glas in der Hand haben. Und auch die anderen, also Erik und so, die können jetzt nicht bezeugen, dass er super betrunken gewesen wäre. Es können an dieser Stelle also erste Rückschlüsse dazu gezogen werden, was man ihm glauben kann und was vielleicht eher nicht. Außerdem wird dann natürlich jetzt auch nach dieser tatsächlichen Kleidung aus dieser Nacht gesucht und Handy- und Funkzellendaten werden ausgewertet. Und anhand eben all dieser Fragmente, die man sich jetzt zusammengesammelt hat, wird so ein Wegzeitdiagramm auf so einem Zeitstrahl erstellt, um das Ganze nochmal ein bisschen nachzuvollziehen. Auch ein Mantrailer-Hund namens Hippie, sehr süß, kommt jetzt zum Einsatz und liefert, wie schon der Vorgänger, einen eindeutigen Hinweis dafür, dass Sebastian am Abstellort des Wagens war und danach von dort aus nach Hause gelaufen sein muss. Wir wissen ja auch, dass die Hunde natürlich genauso wie wahrscheinlich viele Leute so einen Lügendetektortest sehen. Also es ist jetzt nicht hundertprozentig garantiert, dass das auch immer so stimmt, was die Hunde anschlagen oder was sie machen. Aber eine Tendenz dürfte schon mal da sein. Und ich würde sagen, wenn zwei Hunde gleich zum gleichen Ergebnis kommen, dann kann man sich da vielleicht schon mal einen Reim draus machen, dass das so hinkommen könnte.
Wir haben dazu auch letzte Woche eine ganz interessante Nachricht bekommen. Denn wir hatten, ich weiß nicht mehr, ob es hier oder bei Kaltblütig war, also in welchem Zusammenhang das war, aber wir haben ja gesagt, die Woche davor, dass so ein Hund ja nicht erkennen kann, in welche Richtung jemand gelaufen ist. Mhm. Also ob es sich um den Hinweg, den Rückweg handelt oder ob, also in welche Richtung jemand läuft. Und die Person, die uns geschrieben hat, hat selbst, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, einen Hund und ist in der Suchhundestaffel.
Aha.
Jedenfalls ist dieser Hund auch ausgebildet. Und die hat gesagt, dass Hunde das sehr wohl erkennen können. Also welche Spur ist die frischere? Also welchen Weg hat die Person zum Beispiel zuletzt, ist die zuletzt gegangen? Genau, das war bei deinem Fall, als du über die
über Christine Schwarz gesprochen hast. Ja, Christine Schwarz bei Kaltblütig.
Genau.
Ja.
Und das fand ich sehr, also sehr, sehr krass, dass ein Hund das kann und auch sehr gut zu wissen.
Ja, dann gut, dass du und sie uns nochmal erhellt haben. Und wie gesagt, in diesem Fall ist es jetzt auch schon an einem Punkt angekommen, dass wirklich alles weiterhin darauf hindeutet, dass Sebastian in irgendeiner Art und Weise in diesem Fall verwickelt ist und dass es nicht etwa nach dem Verlassen seines Wohnortes zu einer spontanen, zufälligen Tat durch einen unbekannten Mann gekommen ist. Auch die Strafakte bei der Polizei von Sebastian, die lässt ihn jetzt nicht wirklich besser dastehen. Schon im Jugendalter, mit etwa 15 Jahren, nimmt er das erste Mal Drogen. Erst kommt er über ein Familienmitglied, in einer Quelle hieß es sein Stiefvater, zum Graskonsum. Und dann landet er daraufhin für gut 3 Monate in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Außerdem soll er zeitweise ziemlich viel Kontakt in die rechte Szene gehabt haben und ist schon vorher mit Gewalt- und Diebstahldelikten aktenkundig geworden. Die Liste seiner Vergehen ist vor allem für seine jungen 23 Jahre ziemlich lang. In Haft ist er bisher aber noch nicht gekommen. Für die Taten hat er bisher immer mit Arbeiten, Geld oder auch Bewährungsstrafen gezahlt. Was jetzt aber auch klar wird, in Sebastian schlummert also ein gewisses Potenzial bzw. der Hang zu solchen Straftaten. Mord ist aber natürlich nochmal was ganz, ganz anderes. Und somit natürlich nicht direkt auch ein Beweis für diese Tat. Aber auch bei der Durchsuchung seines Hauses finden die Ermittelnden zunächst nichts, was darauf hinweist, dass sie da war. Also sie finden jetzt keine Habseligkeiten von ihr, denn sowohl ihre Handtasche als auch ihr Handy fehlen bis zu diesem Zeitpunkt. Interessant ist jedoch, dass es auf den Treppenstufen, die ins Haus reinführen, aber auch in der Garage so ganz kleine Blutanhaftungen gibt. Diese, die prüft man jetzt natürlich, also ich weiß nicht, wie man das genau sichert, aber die werden da ihre Methoden haben und das Ganze wird ins Labor geschickt. Und damit ist eindeutig bestimmt, dass dieses Blut von Jasmin stammt. Womit sich natürlich die Schlinge um Sebastians Hals weiter zuzuziehen scheint. Die Annahme, dass die Tat sich vielleicht sogar in seinem Haus abgespielt hat, wird somit auch immer wahrscheinlicher. Es vergehen 10 Tage nach Jasmins Tod, dann entscheidet sich Sebastian dazu, doch noch zu den Vorwürfen auszusagen. Vermutlich auch, weil weiteres Leugnen bei dieser Beweislage mittlerweile zwecklos scheint. Und gemeinsam mit seinem Anwalt gibt er nun zu Protokoll, für die Tat verantwortlich zu sein. Er habe Jasmin getötet und sie sexuell missbraucht. Genau in dieser Reihenfolge. Er zeigt sich plötzlich sehr kooperativ und benennt die Orte, an denen sie auf dem Weg zu ihm gehalten haben und auch wo dieser erste Angriff passiert sein soll, aber ebenso auch die Orte, an denen er ihre Habseligkeiten versteckt hat. Ihre Handtasche sowie Teile ihrer Kleidung sind zum Beispiel in einem Gebüsch zwischen dem Abstellort des Autos und seinem Haus versteckt, also irgendwo dazwischen. Und er hat außerdem Jasmins Schmuck separat in einer Traufkante des Hauses in diesem Abfluss abgelegt. Ich weiß nicht, ich musste auch erstmal googeln, was eine Traufkante ist. Das ist diese, ja, wenige Zentimeter oder vielleicht mal bis zu 30, 40 Zentimeter breite Abgrenzung um Haus, wo auch häufig so Kieselsteine oder sowas liegen, wo dann so Wasser reinfließt und dann kann das da irgendwie abfließen. Frag mich nicht. Auf jeden Fall hat er das da versteckt und anhand eben seiner Angaben, während er noch in U-Haft sitzt, werden diese Beweisstücke gesichert und die Rekonstruktion der Polizei somit auch noch weiter gestärkt. Zeitlich gesehen ist sich die Polizei nun sicher, dass dieser Angriff ab irgendwann 4.11 Uhr stattgefunden haben muss, also der Zeitpunkt, als sie das letzte Mal bei dieser Pinkelpause die SMS an ihren Freund geschrieben hat. Danach, so sind sie überzeugt, greift er sie an, bringt sie dann zu sich nach Hause und tötet sie vermutlich auch dort, woraufhin er sich dann an ihrer Leiche vergeht. Dieser Punkt und wie rum es sich jetzt letztlich abgespielt hat, also ob sie erst getötet und dann missbraucht wurde oder andersrum, das kann die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht klären und das wird auch tatsächlich, das kann ich vielleicht schon mal spoilermäßig vorwegnehmen, so richtig bis zum Ende des Prozesses nicht geklärt werden. Zwischen dem ersten Angriff und der Tötung liegen laut den ganzen Hinweisen, die jetzt vorliegen, nicht mehr als 40 Minuten. Die Verbringung der Leiche muss dann danach direkt im Anschluss noch in den frühen Morgenstunden geschehen sein. An Sebastians Täterschaft besteht nun jetzt wirklich gar kein Zweifel mehr, als jetzt letztlich auch zugegeben. Die Ermittlungen in diesem Fall gehen jetzt zwar noch etwas weiter, doch die restlichen Details in dem Fall, die müssen natürlich am Ende final vor Gericht nochmal beurteilt werden. Zwar ist die Frage nach einem Motiv ja recht eindeutig beantwortet, doch die Frage, die auch bleibt, ob da nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr hintersteckt. Ging es hier vielleicht doch um verschmähte Liebe? Und vor allem gibt es vielleicht mehr als ein Mordmerkmal, das in diesem Fall verwirklicht ist. Denn außer der Befriedigung des Sexualtriebes könnte man auch von einem heimtückischen Mord sprechen oder dem zur Verdeckung einer anderen Straftat. Oder auch zur Ermöglichung. Bei all der Trauer, der Ungewissheit und der Angst macht sich nun bei Jasmins Familie auch ein Stück weit Erleichterung breit. Es wurde jemand gefasst und die Hoffnung auf sowas wie Gerechtigkeit und viele Antworten, die bleibt ihnen jetzt. Trotz ihrer Wut und all dem Schmerz wollen sie wissen, was ihrer Tochter passiert ist und vor allem warum. Und so treten die Eltern im Prozess dann auch die Nebenklage an. Und dieser Prozess beginnt Anfang Dezember 2014, fast ein halbes Jahr nach Jasmins Tod, vor dem Landgericht in Leipzig. Insgesamt 9 Prozesstage sind angesetzt und als der mittlerweile 24-jährige Sebastian den Gerichtssaal betritt und die Mappe, die er vor das Gesicht gehalten hat, senkt, sieht er doch deutlich mitgenommen aus. Der Saal ist an diesem Tag wirklich sehr, sehr gut gefüllt. Nicht nur Freunde, Nachbarn und Familie sind gekommen, sondern auch die Presse ist natürlich an dem Tag zahlreich vertreten und alle Augen sind auf ihn gerichtet. Die Anklage der Staatsanwaltschaft wirft ihm in diesem Zuge vor, die 19-Jährige in den frühen Morgenstunden des 7. Juni 2014 zunächst angegriffen, geschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben. Danach sei er mit ihr zu sich nach Hause gefahren, habe sie reingeschliffen, sich sexuell an ihr vergangen und sie im Anschluss getötet. Also wir sehen, für die Staatsanwaltschaft sind die Beweise die anderen, also dass es so rum passiert ist, aber da können wir vielleicht im Anschluss nochmal drüber sprechen. Man wirft ihm sowohl den Straftatbestand einer Vergewaltigung als auch den Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs und zur Verdeckung einer anderen Straftat vor. Die Verteidigung von Sebastian liest in seinem Namen erstmal eine kurze Erklärung vor und die lautet wie folgt. Ja, ich bin am Tode von Jasmin schuld. Es ist mir bis heute unerklärlich, wie ich mich nach einem so schönen Abend mit Freunden zu einer solchen Tat spontan habe hinreißen lassen. Das ist mit nichts zu entschuldigen. Ich weiß, dass ich ihnen unendliches Leid zugefügt habe und bitte, soweit das überhaupt möglich ist, um Vergebung. Mein Handeln ist nicht entschuldbar. Ich kann den Angehörigen auch nicht erklären, wieso und warum es dazu gekommen ist. Bei Jasmin weiß ich, dass sie eine blendende Karriere vor sich hatte, nachdem sie eine ordentliche Ausbildung geschafft hatte. Bei mir ist das genau andersrum. Ich habe nichts und ich bin nichts und das habe ich mir auch selbst zuzuschreiben. Und auch wenn das Ganze jetzt vor Theatralik nur so trieft, betont er, kein Mitleid zu wollen. Laut der Nebenklageanwältin Ina Alexandra Tust habe Sebastian vor Gericht schon Reue gezeigt. Weniger Reue allerdings darüber, die Tat begangen und damit Jasmins Leben genommen zu haben, sondern vielmehr darüber, sich mit dieser Tat das Leben selbst für vermutlich immer versaut zu haben. Dass Sebastian kein leichtes Leben hatte und in seinem noch recht jungen Alter schon den ein oder anderen Schicksalsschlag hat durchmachen müssen, das wird im Prozess natürlich auch beleuchtet, dient aber natürlich in keinem Fall als Entschuldigung, vor allem nicht für diese Tat. Ein psychiatrischer Gutachter, mit dem Sebastian im Vorhinein mehrfach gesprochen hat, erklärt ihn im Übrigen auch für voll schuldfähig. Er habe weder eine psychische Erkrankung noch eine andere Störung in irgendeiner Form finden können. Außerdem sei Sebastian mit einem IQ von 109 auch durchschnittlich intelligent. Und auch wenn die Beamten der Polizei ihn nur Stunden nach der Tat um 9 Uhr offenbar massiv unter Medikamenten bzw. Drogeneinfluss vorgefunden haben, geht der Psychiater anhand der Aussagen nicht davon aus, dass die Tat auch unter dem Einfluss dieser Mittel begangen wurde. Und auch eine übermäßige Alkoholisierung schließt er mehr oder weniger durch eben die Aussagen der anderen Partygäste und vor allem die von Erik aus. Die Beweisaufnahme wird dann am Ende geschlossen und die Plädoyers werden verlesen. Elke, Jasmins Mutter, nutzt den Augenblick, um mit tränenerfüllter Stimme eine Erklärung abzugeben. Darin sagt sie unter anderem, egal welches Urteil den Angeklagten erwartet, an unserer Situation wird sich nichts ändern. Er hat nicht nur das Leben unserer Tochter Jasmin ausgelöscht, sondern ein ganzes funktionierendes Familiengefüge zerstört. Wir sind immer noch fassungslos, warum so etwas passieren konnte. In seinem letzten Wort, das nutzt er natürlich auch, beteuert Sebastian noch ein letztes Mal seine Reue und fordert für sich selbst eine lebenslange Freiheitsstrafe. Einfach mal so, voller Leber weg. Diesen Worten schließt sich sein Verteidiger dann allerdings nicht an und plädiert auf Totschlag mit Störung der Totenruhe und fordert damit eine Haftstrafe unter der lebenslänglichen. Seitens der Staatsanwaltschaft bleibt man bei den Mordvorwürfen und beantragt darüber hinaus die Verhängung der besonderen Schwere der Schuld. Am 30. Januar 2015 spricht die erste Schwurgerichtskammer des Leipziger Landgerichts dann ihr Urteil im Namen des Volkes. Sie folgen in Teilen zumindest dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft und verhängen daher eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes zur Ermöglichung einer anderen Straftat, wegen Störung der Totenruhe und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die besondere Schwere der Schuld wird im Zuge dessen dann nicht verhängt. Und wie ihr und du jetzt auch schon vielleicht gemerkt habt, geht das Gericht nach dieser ganzen Beweisaufnahme von dem juristisch beurteilt, in Anführungszeichen, milderen Vergehen aus. Und zwar nicht von einer sexuellen Handlung vor, sondern erst nach ihrem Tod und somit eben der Störung der Totenruhe. Denn im Zweifel entscheidet das Gericht natürlich zugunsten des Angeklagten. Und da eine Störung der Totenruhe mit weniger Haftstrafe verbunden wäre als eine Vergewaltigung, ist das nochmal irgendwie natürlich ein milderes Urteil. Ändert aber trotzdem, weil natürlich hier ein Mordmerkmal auch festgestellt wurde, nicht diese lebenslange Haftstrafe. Im Hinblick auf einen zivilrechtlichen Aspekt, der ebenfalls in diesem Prozess mit Gegenstand war, der von der Nebenklage eingefordert wurde, muss Sebastian außerdem den Eltern von Jasmin noch ein Schmerzensgeld in Höhe von 35.000 Euro bezahlen. Wann genau und vor allem wo Jasmin getötet wurde, das konnte das Gericht final nicht zweifelsfrei beweisen. Was aber eindeutig ist, Sebastian hat Jasmin angegriffen und in seine Gewalt gebracht, um sich an ihr zu vergehen. Egal, ob sie dabei nun lebt oder nicht. Es ist ein schrecklicher Gedanke, egal wie man es dreht. Dennoch versetzt das Urteil Jasmins Eltern in diesem Hinblick noch einen weiteren Stich ins Herz. Zwar hat er auch während des Prozesses einiges zugegeben und sich in Teilen kooperativ gezeigt, dann aber andere Teile der Geschichte weiter offen gelassen und somit natürlich nicht nur beim Gericht, sondern auch bei Ihnen viele weitere Fragen unbeantwortet gelassen. Und ich denke, das ist auch der Teil, wo das Gericht dann letztlich ja große Lücken hat, die sie nicht aufklären konnten, weshalb es jetzt zu diesem Urteil, wie es gefällt wurde, gekommen ist und nicht zu dem zum Beispiel, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Bei einer Sache kann sich Jasmins Familie nach diesem Prozess aber ganz sicher sein, weder sie noch Jasmin haben Schuld an ihrem Tod. Sie hätten nichts besser oder anders machen können, auch wenn das nur ein schwacher Trost bleiben dürfte. Wie es für Eltern sein muss, die ein Kind verloren haben, das mag sich wohl niemand vorstellen, erst recht nicht, wenn das eigene Kind brutal ermordet wurde. Für Jasmins Eltern ist nach dem Tod ihrer Tochter nichts mehr, wie es vorher mal war. Dennoch müssen sie versuchen, stark zu sein, vor allem für ihren Sohn, den 2 Jahre jüngeren Bruder von Jasmin. Die Familie bekommt in der Gänze der Familie wohl auch therapeutische Hilfe und für die Eltern geht es irgendwann auch in eine Reha. An Arbeit ist erst wirklich lange, lange Zeit nach der Tat und auch nach dem Prozess das erste Mal wieder zu denken. Langsam stocken die beiden ihre Stunden in der Woche immer wieder auf und kämpfen sich somit auch tatsächlich ein Stück weit zurück ins Leben, zurück zur Normalität. Sie versuchen sich innerhalb der Familie zu unterstützen, sind füreinander da und halten zusammen. In einer Anzeige in der Leipziger Volkszeitung bedanken sie sich bei allen, die ihnen in der schweren Zeit beigestanden haben und schreiben dazu Folgendes. Wir müssen lernen, mit den schönen Erinnerungen unserer Jasmin zurück ins Leben zu finden. Das wäre Jasmins Wunsch. Wir vermissen sie so sehr. In Sebastians Fall sind nun wenigstens 10 Jahre der Haft abgesessen. Die Prüfung seiner Entlassung kann jedoch erst im Spätsommer 2029 passieren. Dann sind die 15 Jahre Haft rum. Aber auch dann bleibt fraglich, ob er so bald auf freien Fuß kommt.
Also der Fall ist extrem traurig.
Ja.
Natürlich hat jeder unserer Fälle einen Aspekt, wo ein Mensch gestorben ist, in den meisten Fällen, wo Hinterbliebene jemanden verloren haben. Ein Kind zu verlieren, auch wenn Jasmin natürlich volljährig war, aber sie ist ja dennoch das Kind ihrer Eltern, ist natürlich nochmal unvergleichlich viel schlimmer. Ich darf da gar nicht groß drüber nachdenken, wie es dieser Familie gehen muss, weil ich sonst anfange zu heulen. Weil diese Vorstellung, dass du einfach in random Momenten wahrscheinlich so Gedanken bekommst wie, ja, was hätte sie denn jetzt sowohl noch aus ihrem Leben gemacht? Oder wenn irgendwas Bestimmtes passiert im Weltgeschehen oder wie auch immer, ist der erste Impuls, ihr das zu erzählen oder was hätte sie darüber gedacht? Mhm. Und es klingt vielleicht platt, weil das irgendwie inzwischen fast schon so eine Floskel ist, aber wenn Eltern oder Familien von Mordopfern sagen, dass ein Täter, also dass es egal ist letztendlich, welche Strafe ein Täter bekommt, weil die Familie lebenslang hat, dann ist das genau so.
Ja.
Weil es wird nie wieder so sein wie vorher. Das reißt dich ja komplett aus dem Leben einfach. Und oh, ich finde das wirklich ganz, ganz schlimm. Also die Familie tut mir unfassbar leid. Und ich habe aber auch vorhin drüber nachgedacht, dass Peter, auch wenn sie jetzt vielleicht noch nicht ewig lange zusammen waren, aber dass der sich möglicherweise auch Gedanken oder Schuldgefühle gemacht hat, weil er dieses Streichholz gezogen hat.
Das habe ich auch schon gedacht. Ja, also generell, glaube ich, ist für mich mit einer der schlimmsten Vorstellungen in diesem Moment das, was die Statistik aber auch ganz eindeutig zeigt. Und zwar, dass du viel eher, und das ist jetzt vielleicht auch ernüchternd, zum Opfer eines Bekannten, Verwandten oder sonst wem aus deinem Kreis irgendwie werden kannst. Also nicht von jemandem Unbekannten per se. Und dass das hier in diesem Fall auch einfach ja so ausgenutzt wurde, dass diese Situation, dieses Überraschungsmoment in diesem Moment so gewirkt hat, dass er sie ohne Probleme auch überwältigen konnte. Und was sie sich wohl in den letzten Momenten gedacht haben muss, will ich mir auch nicht ausmalen, ehrlich gesagt.
Nee. Für Erik muss das auch eine ganz irreale oder surreale Situation sein, im Nachhinein zu erfahren oder sich vielleicht auch Gedanken darüber zu machen, wieso er nichts bemerkt hat vorher, wieso er Jasmin alleine gelassen hat mit dem Sebastian und dass das eben nur ja kurze Zeit später, ach Gott, das, also diese Vorstellung, dieser ganze Fall macht mich komplett fertig.
Ja, also ich hoffe, dass er jetzt trotzdem nicht anders auf eure Freunde schaut nach diesem Fall. Ich glaube, für ein paar Momente wird es vielleicht bei mir auf jeden Fall so sein. auch wenn ich da niemandem was Böses unterstellen möchte, aber solche
Fälle. Das hat Jasmin ja auch nicht gemacht.
Ja, genau. Solche Fälle zeigen leider, dass das nicht immer so gegeben ist. Was sagst du denn zum Urteil am Ende?
Ja, an sich ist es so entschieden worden, dass es rechtskräftig oder halt nicht revisionsgefährdet ist.
Mhm.
Und wenn man nicht nachweisen kann, wann es zu dem sexuellen Missbrauch kam, vor oder nach dem Tod, dann kann man es eben nicht nachweisen.
Mhm.
Also an sich ist das Urteil genau so, wie es eigentlich nur ausfallen konnte.
Das hast du sehr diplomatisch gesagt. Sehr gut.
Was denkst du denn darüber?
Ja, nee, kann ich auch verstehen. Also ich glaube, wir, die mittlerweile so ein paar juristische Hintergründe davon verstehen und ihr wahrscheinlich da draußen auch nach so vielen Jahren True Crime Bubble Zugehörigkeit, da weiß man schon die ein oder andere Sache drüber, deswegen gehe ich da voll mit. Ich kann aber genauso gut verstehen, dass sich ja die Eltern womöglich in so einem Moment mit diesem Urteil doch irgendwie ja noch mal ein bisschen verarscht fühlen oder
naja,
sowas.
Ja, aber er ist ja wegen Mordes verurteilt worden.
Ja, nichtsdestotrotz. Aber,
also mehr geht ja nicht.
Ja, nee, das stimmt. Aber trotzdem, ich glaube, vielleicht ist es auch einfach dieser Gedanke, dass das tatsächlich danach passiert sein könnte, der mich noch so innerlich so ein bisschen zusammenzucken lässt.
Ja, war auch meine erste Reaktion, dass ich das natürlich widerlich finde.
Mhm.
Aber
es macht ja keinen Unterschied, ob es jetzt passiert ist, ob sie lebt oder nicht. Das
doch,
ist so widerlich.
Ich finde schon, dass es einen Unterschied macht, weil rein theoretisch, wenn wir davon ausgehen, dass es nach ihrem Tod passiert ist, war die Situation für sie sicherlich trotzdem unvorstellbar furchtbar. Aber wenigstens wäre sie dann nicht quasi bei Bewusstsein noch missbraucht worden.
Hm.
Was es letztendlich nicht, also nicht unbedingt besser macht, aber
nee, anders. Ja,
genau.
Ja, okay, da habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht. Danke für deine Insights.
Ja, ich brauche jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich brauche jetzt was anderes. Also ich muss jetzt mein Gehirn davon reinigen und das so schnell wie möglich vergessen, was du mir da gerade alles erzählt hast.
Ja, ich glaube, das kommt auch nicht so häufig vor. Ich muss aber auch sagen, dieser Fall war jetzt seit langem mal wieder irgendwie vielleicht auch nochmal anders, weil man andere Details hatte. Und das finde ich auch immer in unseren Fällen so cool und interessant zu sehen, aus welchen Quellen kann man welche Informationen rausholen. Und obwohl sich viele Fälle vielleicht inhaltlich, zumindest vor allem von der Motivlage irgendwie ähneln, dass man diese Geschichten doch immer auf eine andere Art und Weise nochmal erzählen kann. Und ich glaube, dass in diesem Fall vor allem mit Sebastian als Täter und vorher als potenzieller Täter irgendwie hier echt viele bizarre Sachen nochmal auf den Tisch gekommen sind, die den Fall ja irgendwie unvergesslich machen. Bevor wir jetzt aber zu unserem Comic Relief kommen, wenn ihr Bock habt, uns eure Meinung zu diesem Fall mitzuteilen, dann tut das gerne in den Kommentaren unter dieser Folge oder natürlich wie immer bei Instagram unter Menschen und Monster.
Ja, aber jetzt kommen wir dann zum
Comic Relief.
Wunderbar. Also hier ist wieder so ein Witz aus der Kategorie, ich weiß nicht, ob ich den verstehe. Aber vielleicht verstehst du ihn. Irgendwie habe ich echt Probleme momentan. Aber der geht so. Er sitzt im zärtlichen Gespräch mit ihr auf der Couch.
Was ist ein zärtliches Gespräch? Hält man da
Bussi
so ganz
links und rechts?
Also ist ein zärtliches Gespräch Sex oder ist ein zärtliches...
Ich weiß nicht, ob das ein Euphemismus ist.
Ja, okay.
Das ist Interpretationssache auch.
Okay.
Da läutet das Telefon. Nach einigen Worten legt sie auf. Fragend sieht er sie an. Wer war das denn? Nur mein Mann, erwidert sie.
Hä?
Er wollte mir mitteilen, dass es heute Abend später würde, weil er mit dir Skat spielt.
Oh.
Ach, jetzt verstehe ich's.
Oh, Stefanie. Ja, okay, den finde ich eigentlich ganz gut. Also ich finde, in diesem Kontext ist ein zärtliches Gespräch dann doch Sex, oder?
Okay, ja, das kann sein.
Okay. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, da muss ich
halt
jetzt
auch ein Gespräch sein, wo man sich streichelt.
Ja, das könnte auch
oder
sein.
Oder Tantra.
Aber da muss, ja, okay, das könnte natürlich alles sein. Ich muss jetzt gerade an, kennst du den Film Traumfrauen? Das ist so ein deutscher Film.
Ja, ich kenne
echt alt,
den Film, aber ich weiß nicht, ob ich ihn je ganz gesehen habe.
Ja, auf jeden Fall sagt sie in der einen Szene zu so einem Typen, den sie in dem Club da trifft, dass sie sich wohl auch vorstellen könnte, mal einen Dreier zu haben. Und dann er so, echt geil, voll gut, dass du so offen bist. Und sie so, ja, aber nicht mit einem anderen Mann. weil dann hat nämlich der Barkeeper so rübergeguckt und hat das so gehört und er so, ich biete mich an. Und sie so, nicht mit einem anderen Mann. Und er so, echt mit einer anderen Frau? Ja, ich kenne da eine Freundin. Und sie so, ja, aber auch nicht mit einer anderen Frau. Und er so, und was macht die dritte geschlechtsneutrale Person in deinem Traumdreier? Und dann sagt sie, ich weiß nicht, vielleicht irgendwas Schönes vorlesen oder so.
Ja, das ist weird.
Ja. Und das könnte auch ein zärtliches Gespräch sein.
Ein zärtliches Vorlesegespräch. Ja. Zum passend so ein bisschen zum Thema. Wie ist das eigentlich mit deiner neuen Brille? Kurzsichtig oder weitsichtig? Nee, durchsichtig. Also, vielleicht nochmal einen super unlustigen Rechtsanwaltswitz. Wir hatten ja letztens schon einen, den wir nicht verstanden haben, den, glaube ich, niemand verstanden hat.
Ja, okay.
Und jetzt haben wir noch einen, der auch ein bisschen, also den versteht man vielleicht leichter, aber der ist genauso unlustig.
Wir sollten unsere Kategorie demnächst nicht Comic Relief, sondern How to Underwhelm Other People
ja,
Relief.
Ja, mit Witzen. Der Rechtsanwalt vertritt seinen Mandanten vor einem auswärtigen Gericht. Anschließend schickt er seinem Mandanten eine SMS: Gerechtigkeit hat gesiegt. Der Mandant sims zurück: Sofort Berufung einlegen.
Okay.
Verstehst du?
Nee.
Oh.
Hä?
Also ich kann es dir erklären.
Also, ja.
Also wenn der Anwalt sagt, die Gerechtigkeit hat gesiegt, hat er ja nicht gesagt, wir haben gesiegt.
Ah, ja. Mhm. Okay.
Sondern der Mandant denkt jetzt die Gegenseite, weil er im Unrecht war.
Ja, okay, das reicht doch dann jetzt auch mit unlustigen Witzen für heute.
Oh, okay.
Also ich finde, es muss entweder eine neue Kategorie oder neue, bessere Witze her. Irgendjemand muss sich die ausdenken.
Ja, vielleicht müssen wir auch zurück zu alten Gefilden. Wir haben doch auch mal was anderes gemacht als Witze.
Vielleicht könnten wir auch einfach ChatGPT hier bemühen, uns ein paar Witze zu schreiben.
Ja, aber das neue Problem ist, Witze. Wir kennen ja schon alle Witze, die gut sind.
Aha, ich glaube nicht. Okay. Ja, vielleicht. Wir gucken einfach mal, was passiert.
Wenn ihr Bock habt auf noch mehr True Crime, dann hört gerne unseren anderen Podcast, Kaltblütig, die Spur der Killer. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge, hier bei Podimo. Und wir sprechen über ungelöste Fälle. Habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht, aber jetzt wisst ihr es. Und diese Woche sprechen wir über einen Fall, der 36 Jahre lang zurückliegt, aber wo es jetzt nochmal neue Entwicklungen gibt. Und der ist gut.
Ja, der ist gut, aber ich musste direkt daran denken, ich so, wow, 36 Jahre zurück, 1970 oder so.
89.
Ja.
Ja.
Es ist,
wie es ist.
Ja.
Und wir sind damit am Ende dieser Folge angelangt.
Ja, das ist richtig. Das ist korrekt.
Und hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.
Ja, das hoffe ich auch. Ja. Bis dahin.
Tschüss. Menschen und Monster ist ein Podcast, produziert von Podimo. Host und Redaktion: Maren Schüler und Stefanie Masuch. Audioschnitt und Postproduction: Blend FM. Marketing: Maybrit Döge. Executive Production: Saskia Braun. Visuals und Cover Design: Tim Schöll, Tim Kränke und Sarah Döbel.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Bei Podimo findest du noch 300 weitere Fälle. Unter podimo.de/menschen-und-monster kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen. Viel Spaß!